das sind ganz finanzielle Motive, sich eine Solaranlage aufs Dach zu stellen. Und wenn du eben als Eigenheimbesitzer das nicht machst, bist du eigentlich doof. Es wird immer wieder ja vorgehoben, dass es so zu paradoxen Situationen führt, dass ein dreckiges fossiles Unternehmen wie Shell ein besseres ESG-Ranking hat als zum Beispiel Tesla, weil sie sich halt sozial um ihre Arbeiter zum Beispiel ganz gut kümmern. Ich glaube, das Wichtige ist, dass sich Klimaschutz finanziell lohnen muss. Also wir brauchen 5 bis 10 Mal mehr Geld, als wir aktuell haben, um eine wirkliche Dekarbonisierung der Wirtschaft zu machen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mal wieder macht was Podcast-Zeit und oh Wunder, heute kein Politiker und keine Politikerin zu Gast, sondern jemand, Kritiker würden sagen, oder nicht Kritiker, aber Leute, die Politik schwierig sehen, würden sagen, jetzt mal endlich wieder einer, der wirklich was schafft, ja. Aber darüber wollen wir gar nicht sprechen, sondern wir wollen tatsächlich mal schauen, was kann eigentlich Geld bewirken? Also, Stichwort für den heutigen Podcast war, Geld rettet die Welt. Und dazu habe ich jemanden an Bord geholt, der durchaus mit größeren Summen da draußen unterwegs ist und die investiert. Ich habe zu Gast Tim Schumacher, seines Zeichens Co-Gründer des World Funds, eines Investmentfonds, wenn ich es richtig sehe, der Geld in den guten Zweck investiert. Vielleicht kurzer Disclaimer. Den Tim kenne ich schon ein paar Jahre. Wir beide sind im Bereich Online-Marketing über Jahre unterwegs gewesen, haben da auch einen relativ harten Wettbewerb ausgefochten an der einen oder anderen Stelle. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir heute hier mal so ein anderes Thema haben, wo wir in die gleiche Richtung diskutieren können. Beim Thema Online-Marketing haben wir uns aber auch schon ein ganzes Stück weit angenähert. Und das soll heute nicht das Thema sein. Heute ist der World Fund und Geld rettet die Welt das Thema. Lieber Tim, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke, dass ich da sein kann.
Der Tim hat das eine oder andere Unternehmen gegründet, hat auch mal was verkauft und war dann irgendwann so, ich würde sagen, irgendwann war es dann mit dem Geld so, dass er gesagt hat, Mensch, irgendwie, ich habe mein eigenes Geld und da draußen laufen noch ganz viele andere Leute rum, die Geld haben. Damit muss man doch irgendwie was Sinnvolles anfangen können. Und im Gegensatz zu vielen anderen aus der Online-Marketing-Branche, die ein bisschen Geld verdient haben, hat er nicht gesagt, ich investiere jetzt mal in irgendwas, sondern er hat sich da ganz besondere Gedanken gemacht. Tim, erzähl doch mal, wie bist du auf das Thema World Fund gekommen und was steckt dahinter? Wie rettet ihr mit eurem Geld die Welt?
Ja, sehr gerne. Also der World Fund ist ein Klimafonds. Wir investieren also nur in klimapositive Technologie. Also alles Themen, die wichtig sind, um unsere Welt zu dekarbonisieren. Und ich komme, wie du richtig gesagt hast, ich komme tatsächlich aus der Softwarewelt, Online-Advertising, Sedo gegründet, ab IO, die Firma hinter Adblock, das war auch, wo wir zusammen Kontakt hatten. Und habe dann aber mehr und mehr, weil ich tatsächlich immer schon auch ökologisch sehr motiviert war. Ich komme aus Freiburg, das eins der Ökonester in der Republik, war ich tatsächlich immer sehr, sehr interessiert an diesen Themen und habe dann mitgeholfen, Ecosia groß zu machen. Und das war so auch so eigentlich meine erste große Schnittstelle. Ecosia ist die grüne Suchmaschine, die funktioniert wie Google, pflanzt dann am Ende Bäume. Anfangs war es ein ganz normales Unternehmen, jetzt mittlerweile ist es ein Non-Profit, aber das war für mich so die erste Schnittstelle zwischen dem, was ich kann, nämlich Software, Online-Marketing, Marktplätze, Suchmaschinen. Das ist so eigentlich meine ursprüngliche Welt und dann aber was Sinnvolles zu tun. Und da habe ich die letzten Jahre viel in Klimaunternehmen auch investiert und dann irgendwann gemerkt, so hey, wir müssen das eigentlich viel, viel größer machen. Wir müssen auch in Hardware gehen, wir müssen eben auch Leute holen, die nicht nur Software wie ich verstehen, sondern die auch Energienetze verstehen, die Nahrungsmittel und Landwirtschaft verstehen, was auch ein großer CO2-Faktor ist, die Mobilität verstehen. Und das war eigentlich so der Startschuss für den World Fund, wo wir gesagt haben, lass uns da ein Team bauen, lass uns externes Geld holen. Und da sind wir jetzt.
Das klingt super spannend. Jetzt ist es so, ihr guckt euch, du hast gerade gesagt, irgendwie Landwirtschaft, Software etc. an. Jetzt denkt man ja immer daran, Mensch, irgendwie so, wenn da so Leute im Investmentbanking, mal irgendwie pauschal gesagt, unterwegs sind, das sind doch alles Typen irgendwie, die sind schuld, dass 2008 und 2010 es die Finanzkrise gab, die sind irgendwie alle super gierig, die interessiert doch überhaupt nicht irgendwie, was sie mit ihrem Geld machen, außer Rendite. Wie hast du es dann geschafft, da Partner und Verbündete zu finden, die gesagt haben, vielleicht macht es Sinn, irgendwie mit unserem Geld ein bisschen was anderes zu machen, als nur Rendite?
Also Wir glauben ja dran, dass tatsächlich die Dekarbonisierung ein Megatrend ist der nächsten 20 Jahre. Ja, alle Unternehmen haben sich Net-Zero-Ziele gegeben. Sagen, oh, 2030, 2040, 50 sind wir klimaneutral. Die Staaten selber haben sich Ziele gegeben. Europa will 2050 klimaneutral sein. Die Verbraucher ändern sich. Und daher haben wir eigentlich die Hypothese, dass es gar nicht darum geht, jetzt, du hast vorher gesagt, was für den guten Zweck zu tun. Wir sind keine, das möchte ich ganz klar sagen, wir sind kein philanthropisches Unternehmen, die sagt, wir spenden das Geld, sondern unsere Grundhypothese ist eigentlich, dass die Dekarbonisierung ein Wettbewerbsfaktor ist, dass wir in Unternehmen eben investieren, die dadurch, dass sie Vorreiter in der Dekarbonisierung sind, auch langfristig einen besseren Return bringen. Und das ist übrigens tatsächlich auch das, was ich in meinem privaten Portfolio seit 10 Jahren sehe. Die Unternehmen, die einen sinnvollen Zweck haben, der auch über das hinausgeht, mal schnell eben Geld zu machen, irgendein Copycat zu bauen, die haben tatsächlich auch bessere Renditen als die Unternehmen, die einfach nur gebaut werden von irgendwelchen Gründern, die so sagen, get rich quick.
Ja, magst du da mal irgendwie ein, zwei Beispiele nennen? Also es muss ja nicht zwingend jetzt aus deinem privaten Portfolio sein, aber so, wo du sagst, so, das sind Unternehmen, auf die habe ich drauf geschaut, die tun deutlich mehr gesellschaftlich, als sie müssten, also, und verdienen damit auch nochmal sehr, sehr gutes Geld?
Klar, eigentlich jedes Unternehmen, was wir haben, jetzt ist natürlich der World Fund, wir investieren erst seit einem guten Jahr, das heißt, da ist es noch zu früh zu sagen, was sind tatsächlich die wirklichen Gewinner, aber in meinem privaten Portfolio, Ecosia ist tatsächlich eine sensationell tolle Story, mit wirklich wenigen 100.000 Euro Investments haben wir natürlich mit riesengroßem Abstand, aber haben wir die drittgrößte Suchmaschine Deutschlands oder auch Europas aufgebaut, eine von nur 5 Suchmaschinen, die auch im iPhone als Standardauswahl gesetzt werden können, mit vielen, vielen, also Größenordnung 20, 30 Millionen, die wir jedes Jahr für Baumpflanzprojekte machen. Also das tatsächlich ist als Tech-Unternehmen eine absolute Erfolgsstory, aber auch ganz simple Sachen, zum Beispiel aus meinem Privatportfolio Solar, eine der größten Solarbauer der Republik. Relativ simples Geschäftsmodell, du gehst auf eine Webseite, packst deine Adresse rein und die machen dir Vorschläge, wie du optimal dein Solardach machst und bauen dir es nachher drauf mit entsprechend App und allem. Und wir haben einfach nur einen sonst sehr komplizierten Prozess, nämlich Handwerker anrufen, Angebote und so weiter, haben die digitalisiert und auch das, was dahinter hängt mit Anmeldungen und Bundesnetzagentur und so weiter, haben die einen schönen digitalen Prozess gegossen. Und das ist so ein super Beispiel, weil ich sage immer, eine Solaranlage ist eigentlich ein Produkt, das kannst du dem Klimaleugner verkaufen, weil es einfach das profitabelste, risikolose Investment ist, was du heute in Deutschland machen kannst. Wirklich Betonung liegt auf risikolos. Du weißt ungefähr, wie der Strompreis ist, du weißt, wie die Sonne scheint. Das amortisiert sich sehr, sehr schnell. Und das ist so ein Beispiel. Da geht's gar nicht drum, den meisten irgendwie was Gutes zu tun. Klar, das schwingt mit, aber das sind ganz finanzielle Motive, sich eine Solaranlage aufs Dach zu stellen. Und wenn du eben als Eigenheimbesitzer das nicht machst, bist du eigentlich doof. Und das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel für Unternehmen, wie wir sie uns anschauen, die tun was Gutes, aber sind tatsächlich, haben gleichzeitig eine überlegene Technologie, die auch finanziell sich lohnen muss.
Ja, und also wir nehmen mal so als Gesetz quasi, dass wir sagen, die Rendite ist tendenziell besser bei Unternehmen, die zum Beispiel fürs Klima einen positiven Effekt erwirtschaften oder zumindest keinen negativen Effekt erwirtschaften. Wenn ihr euch in eurem Fonds anschaut, in welche Unternehmen investieren wir jetzt eigentlich, gibt es da so eine Art Checkliste, die ihr abarbeitet? Welche Rolle spielen da die ESG-Standards? Da ist ja, ich glaube, von der EU auch, kann man sagen, irgendwie so ESG-Kriterien, wo nicht nur das Thema Umwelt, sondern auch soziale Verantwortung und verantwortungsvolle Unternehmensführung irgendwie eine Rolle spielen. Lasst ihr das auch mit einfließen oder sagt ihr einfach irgendwie, sagen wir, ein bisschen pauschal, dass jetzt ein Solarzellenhersteller, da investieren wir, und ob da jetzt irgendwie der Bruder Aufsichtsrat von der Schwester, die das Unternehmen gegründet hat, ist, und ob da nur Männer arbeiten oder nur Frauen, das ist uns völlig egal.
Nein, das ist sicherlich beides wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, immer zu verstehen, weil die Themen werden gern gemischt. Das ESG ist ein Hygienefaktor. Man guckt eben, so wie du gerade gesagt hast, Governance, man guckt, ist die Führungsstruktur in Ordnung oder ist das irgendwie ein Gemauschel oder Kölscher Klüngel, wie wir hier in Köln sagen würden. Das checkt man, man schaut auf Diversity, man schaut eben auch auf sonstige Umweltfaktoren, man schaut auf Sozialfaktoren, aber das ist ein reiner Hygienefaktor, ja. Es wird immer wieder ja hervorgehoben, dass es zu paradoxen Situationen führt, wie dass ein dreckiges fossiles Unternehmen wie Shell ein besseres ESG-Ranking hat als zum Beispiel Tesla, weil sie sich halt sozial um ihre Arbeiter zum Beispiel ganz gut kümmern. Nutzt halt nichts, wenn man mit dem Produkt, was man hat, eigentlich das Klima verpestet. So, deswegen ist ESG nur ein Hygienefaktor. Schauen wir drauf, auch im Rahmen der EU-Taxonomie, sind tatsächlich da auch sehr gut gerankt als Fonds. Da gibt's so Rankings auch, welche Fonds wie auf ESG, da sind wir ganz vorne auch in Europa. Aber das ist nicht der Kern der Investmenthypothese. Der Kern unserer Investmenthypothese ist, das Geschäftsmodell selber hat das einen positiven Klimaeffekt. Wir nennen das Climate Performance Potential. CPP ist der Term, den wir dafür benutzen. Wir schauen also, wenn wir eine Technologie haben und diese Technologie sich durchsetzt, was ist das Klimapotenzial dieser Lösung? So ein bisschen wie diese Markt, Total Addressable Market, wo wir natürlich auch gucken, ist ein Markt überhaupt groß genug, dass es einen Unterschied macht? Um da jetzt mal ein praktisches Beispiel zu machen, wir sehen immer viele tolle Startups, die kommen irgendwie mit guten Ambitionen und sagen, wir haben irgendwie hier, ich überspitze es jetzt mal, wir ersetzen die Plastikstrohhalme durch Metallstrohhalme. Ist nett, aber wird uns nicht retten. Wir müssen halt an Dingen ansetzen, die wirklich großen CO2-Footprint haben. Und es sind oft Themen, die gar nicht auf den ersten Blick so ersichtlich sind, sondern oft auf den zweiten. Ich gebe dafür mal ein Beispiel. Wir haben in ein Unternehmen investiert, die heißen Planet A Foods. Deren Hauptprodukt ist ein Ersatzprodukt für Kakao. Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich so, warum Kakao? Hatte jetzt noch nie auf dem Radar, dass Kakao eigentlich schlimm ist. Palmöl, ja, wissen wir alle. Aber Kakao, habe ich dann auch gelernt, ist eigentlich nicht anders als Palmöl. Das ist ein Produkt, für das viel Regenwald gerodet wird. Und tatsächlich diese Rodung, auch mit der Art und Weise, wie Kakao produziert wird, hat sehr, sehr negative CO2-Effekte. Und die haben eben durch einen neuartigen Prozess, können die im Prinzip aus Getreide oder auch teilweise Getreideabfallstoffen ein sensationell ähnlich nach Kakao schmeckendes Produkt herstellen. Und das wird man jetzt nicht in einer Lindt- oder Lederach-Schokolade verwenden, aber 90% unseres Kakaos geht eigentlich in Produkte, wo vielleicht ein Schokoriegel umhüllt wird und so weiter. Und da ist es ein sensationell gutes Produkt, günstig, gut, schmeckt genauso wie Kakao und hat einen sensationell guten CO2-Footprint, also 95% besser als Kakao. Und das wäre so ein Beispiel, da kommt man nicht auf den ersten Blick drauf, aber das hat einen Rieseneffekt, weil wir einfach als Gesellschaft weltweit sehr viel Schokolade essen.
Ja, wenn ihr die Investmentobjekte sozusagen aussucht, die Targets, wie man ja mal sagt, da vielleicht nochmal die letzte Frage dazu. Also ihr guckt sehr, sehr stark auf Dekarbonisierung, das heißt irgendwie der CO2-Footprint der Welt sozusagen soll dadurch, was dieses Unternehmen machen, kleiner werden. Ihr würdet jetzt nicht sagen, gesellschaftlich sinnvoll ist auch meinetwegen eine Kindergartenkette irgendwie aufzubauen, wo man irgendwie viel für Bildung tut und da sozusagen nachhaltig genau arbeitet. Das ist nicht euer Thema.
Nein, genau. Das sind andere Themen, sind sicherlich genauso wichtige Themen, aber so wie ein Startup einen Fokus haben muss, einen klaren Fokus, und dieser manchmal, wie du ja selber auch im Online-Marketing weißt, manchmal sehr nischig sein kann und das mit ein Erfolgsfaktor ist, ist das als Fonds genauso. Wir schauen auf alles, durch sozusagen die Linse CO2. Und andere Sachen sind nicht in unserem Fokus. Also selbst verwandte Themen wie Biodiversity, die genauso wichtig sind, sind nicht unser Thema, aber unser Fokus ist CO2 und da schauen wir drauf. Wie gesagt, natürlich haben die Sachen oft andere positive Effekte auch. Wenn wir jetzt Solardächer bauen mit Solar oder ein Unternehmen bei uns ist Sunroof im Portfolio, dann zahlt das auch ein auf bessere Luft. Ja, es zahlt auch ein auf Energiesicherheit Deutschlands. Hat viele total positive Effekte, aber tatsächlich schauen wir auf CO2. Wir schauen aber natürlich auch auf alle anderen Dinge, die ein Startup erfolgreich machen. Ist es ein gutes Team? Ist der Markt groß genug? Hat das Team bis jetzt mit dem Geld, was sie bekommen haben, auch was erreicht? Also das, was man als Traction bezeichnet. Also wir schauen genauso natürlich auf die Standardfaktoren, auf die jeder Frühphaseninvestor schaut, aber natürlich immer mit dem speziellen Blickwinkel CO2.
Ja, du sagst gerade Frühphaseninvestor. Seht ihr euch dann tatsächlich als jemand, der sagt, wir schieben quasi Unternehmen neu an? Also wenn ich jetzt sage, ich Ja, ich baue jetzt auch ein Unternehmen, was Solarplatten aufs Dach bringt. Und dann rufe ich dich an und sage, Tim, Mensch, irgendwie, ich hätte da gern mal 20 Millionen Euro, um dieses Unternehmen aufzubauen. Wärt ihr da der richtige Ansprechpartner? Oder müsste ich sagen, ich habe jetzt schon das Unternehmen gebaut, wir sind schon 50 Mitarbeiter, wir machen schon 50 Millionen Euro Umsatz und wir wollen jetzt größer werden. Willst du jetzt investieren?
Kommt drauf an. Also es gibt sowohl Unternehmen, in die wir investieren, die skalieren. Also gerade, du hast jetzt 20 Millionen mal aus der Hüfte geschossen, das wäre eine Summe, da musst du schon ein bisschen was vorweisen. Das ist keine Summe, die man in der frühen Phase investiert. Wir machen genau auch solche Wachstumsfinanzierungen. Wir haben zum Beispiel in Custom Cells investiert, jetzt einer der größten Batterieproduzenten Deutschlands. Da geht es genau um solche großen Skalierungen. Das ist ein Joint Venture mit Porsche. Da geht es um solche Summen. Aber es gibt dann auch frühphasige Unternehmen, wo vielleicht eine Technologie gerade aus einer Uni rausgelöst wurde, wo findige Ingenieure an einem Thema arbeiten. Und da geht es dann oft eher um die ersten 1-2 Millionen, um den Prototypen zu bauen. Grundsätzlich sind wir nicht ganz in der allerersten Phase. Das ist oft ein Thema für Business Angels oder ganz frühphasige Fonds, sondern wir investieren in der Regel ab etwa 1 Million und dann so bis etwa 10 Millionen in der Summe. Da muss schon so ein bisschen was da sein, muss auch ein Team da sein, aber es kommt immer sehr auch vom Einzelfall an. Ist es jetzt ein Deep-Tech-Startup oder ist es eine bestehende Technologie, die etwas weiter ausgerollt wird?
Wie viel Geld habt ihr denn insgesamt zur Verfügung, was ihr investieren könnt?
Wir haben, der Fonds hat insgesamt eine Größe von 350 Millionen, da sind wir jetzt knapp davor, also wir sind noch in den letzten Phasen des Fundraisings, werden also den Fonds mit 350 Millionen dann, ich denke, im Laufe diesen oder Anfang nächsten Jahres abschließen.
Ja, und die 350 Millionen verteilt ihr dann auf so, ja, ich sag mal so über den Daumen 50, 60 Unternehmen?
Ein bisschen weniger tatsächlich, 30 bis 35 sieht unser Fondsmodell aus, weil man natürlich auch immer nachlegt. Also es ist ja im Venture-Geschäft so, die Unternehmen, die gut laufen, die wird man weiter finanzieren. Und dann manchmal die harte Wahl, die man treffen muss als VC, ist die Unternehmen, die nicht gut laufen, dann zu sagen, das hat nicht sollen sein und nicht schlechtem Geld noch Gutes hinterherwerfen, wie man mal so salopp sagt.
Das heißt, wenn jetzt irgendwie der von mir gegründete Solarplatten aufs Dachbringer nach 2 Jahren sagt, Mensch, irgendwie Geschäft ist nicht gewachsen, aber ich brauche nochmal wieder Geld, dann würdet ihr auch sagen, das tut uns leid, irgendwie da ziehen wir mal einen Stecker, da legen wir nichts mehr nach.
Kann tatsächlich vorkommen. Man versucht dann eine andere Lösung in der Regel zu finden, vielleicht das mit einem anderen Unternehmen zu mergen, was vielleicht andere komplementäre Qualitäten hat. Man kann Kosten reduzieren, nochmal eine kleinere Runde machen. Man ist natürlich auch als erfahrener VC und Unternehmer mit dazu da, auch gerade jungen Unternehmern auch mal zu helfen, welche Perspektiven gibt es überhaupt. Ich meine, wir haben schon viele Dinge gesehen in unserem Leben, gute Sachen, aber auch schlechte, und da versucht man natürlich ein bisschen Muster auch abzuleiten und dann den Unternehmern oder Unternehmerinnen auch zu helfen, aber natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, und eben das kann auch bedeuten, dass man sich einfach eingestehen muss, eine bestimmte Sache funktioniert nicht. Ist ja auch okay. Ja, zum Unternehmertum gehört Scheitern genauso dazu.
Ja, ich hatte vor, ich glaube jetzt rund 1,5 Jahre her, den Florian Heinemann von Project A hier zu Gast. Würdest du sagen, der World Fund unterscheidet sich gar nicht so sehr von den Fonds, die zum Beispiel den Project A auflegt, außer der Dekarbonisierungsfokus, den ihr habt?
Ja, also tatsächlich gibt es da viele Ähnlichkeiten. Florian ist ja schon lange in der Branche, ist auch jemand, den ich persönlich sehr schätze, der einen guten Blick auf den Markt hat. Einer unserer Partner war früher Kommunikationschef bei Project A, also wir kennen die auch sehr gut. Also tatsächlich gibt es da viele Dinge, die ähnlich sind. Unser Fokus ist schmaler. Dadurch aber natürlich machen wir auch wahrscheinlich mehr Hardware, mehr Deep-Tech-Themen. Aber was jetzt die Ökonomie eines Fonds angeht, gibt es keine so großen Unterschiede. Was Project A tatsächlich ganz gut macht, ist, die haben ja noch so einen operativen Arm, wo sie die Unternehmen auch unterstützen. Das ist relativ selten in der VC-Welt. Da unterscheiden sie sich vielleicht noch von vielen anderen. Aber jetzt grundsätzlich, was das Investmentgeschäft angeht und die Art und Weise, wie das von der Logik funktioniert, da gibt es viele Parallelen zu einem Project A.
Ja, und jetzt eine Parallele zu den Kollegen ist ja auch, ihr braucht's Geld, also ihr müsst Geld einsammeln, wie man so schön sagt. Das ist nicht alles irgendwie, die 315 Millionen Euro gehören nicht Tim Schumacher.
Nee, leider nicht.
Ich gehe mal davon aus, dass du selber auch was investiert hast in den Fonds.
Genau.
Aber, absolut, ja. Aber nicht alles. Jetzt seid ihr da draußen unterwegs. Du hast gesagt, spätestens Anfang nächsten Jahres wird der Fonds zugemacht sozusagen. Dann sind die 350 Millionen Euro da. Wer investiert denn bei euch und in welchen Größenordnungen?
Wir haben ein breites Spektrum. Wir haben angefangen mit sehr vielen Unternehmern und Unternehmerinnen, also das initiale Kapital kam sehr viel von Climate-Tech-Unternehmern, generellen Tech-Unternehmern, ich bin ja auch schon da lang im Geschäft, Family Offices, Mittelständlern, und da war so die Idee, einfach auch ein breites Spektrum an Menschen, die uns auch helfen, die helfen uns, Augen und Ohren offen zu halten für neue Deals, die helfen uns bei der Beurteilung von Deals, und da gibt es natürlich, wie es immer so ist, gibt welche, die sind sehr aktiv, die schicken uns jede Woche irgendein, hey, da ist das Startup, neues Deck, das ist super. Natürlich auch welche, ist auch genauso in Ordnung, die sagen, nee, hier, wir vertrauen euch das Geld an, wir wollen Reports, aber wir haben jetzt gar keine Zeit. Das war so der initiale Stock, und darüber haben wir über 200 unterschiedliche LPs aus ganz Europa bekommen. Und dann so in der zweiten Phase haben wir sehr viele institutionelle Kapitalgeber gefunden. Das fängt an mit einer Environment Agency in England. Das ist das englische Umweltbundesamt. Die haben eine Pensionskasse, haben ein großes Ticket gemacht. Wir haben den European Investment Fonds. Das war für uns so der Ritterschlag. Das ist der größte Fund der Europäischen Union, die wirklich ein sehr gutes Datenmaterial auch haben, die so in viele, aber tatsächlich auch nur in die besten Fonds Europas auch investieren. Einen sehr sorgfältigen Prozess haben. Die haben 50 Millionen bei uns investiert. Das war das größte Ticket in einen Klimafonds bis jetzt. Wir haben dann auch Versicherungen, die Hannover Re zum Beispiel. Wir haben PwC, die Wirtschaftsprüfer. Also da haben wir einige etwas institutionellere Investoren. Und das waren die größeren Tickets und die natürlich auch sehr professionell an diese Themen rangehen und mit einer langen Investmentstrategie. Aber tatsächlich ist beides wichtig für uns und macht ein gutes Mix.
Du hast gerade gesagt, die Europäische Union sozusagen, die sind mit 50 Millionen Euro dabei. Was ist denn so der Mindestbetrag, den man im World Fonds investieren muss, um dabei sein zu dürfen?
Also in dieser ersten Phase haben wir uns ganz an die Standard 200.000, die BaFin vorgibt. Das ist eine Regulatorik generell von geschlossenen Fonds in Deutschland, dass und wir sind natürlich BaFin reguliert, dass diese Summe von 200.000 muss mindestens investiert werden, weil die Idee ist, dass natürlich ein Fonds etwas sehr Illiquides ist. Wie ein Startup-Investment auch. Ja. Man investiert und dann hat man einen Horizont von über 10 Jahren, in denen man relativ schlecht auch an sein Geld rankommt. Es gibt natürlich hier und da mal Rückflüsse, aber es ist sehr schlecht prognostizierbar. Es kann auch mal früher was kommen, aber generell ist die Kategorie Venture und auch Direktinvestments im Unternehmen ja eine sehr illiquide Kategorie, die zwar langfristig mit die höchsten Renditen hat, aber tatsächlich auch die höchste Illiquidität und wo man sehr großen Zeithorizont braucht. Und da versucht man natürlich jetzt nicht was zu haben, wo auch Kleinanleger vielleicht Sachen machen, die sie nachher bereuen. Und das ist eigentlich die Logik. Und das eben von 200.000 bis 50 Millionen haben wir alles dabei.
Ja, und wahrscheinlich haben die Leute euch auch gefragt, was kriege ich eigentlich zurück, wenn ich bei euch investiere? Was ist da euer Ziel? Und kannst du eigentlich wahrscheinlich nach einem Jahr, kannst du noch gar nicht sagen?
Nee, nach einem Jahr kannst du noch gar nicht sagen. Also der Fonds liegt im Plus, was tatsächlich, glaube ich, bemerkenswert ist, auch gerade in der aktuellen Phase, wo ja viele Fonds im Minus liegen. Wir haben ein Ziel, wie die meisten VCs, eine ungefähr Verdreifachung des Kapitals, was einer Rendite von gut 20% entspricht, jetzt über einen 10-Jahres-Zeithorizont. Das ist unser Ziel, aber eben, man muss ehrlich sagen, wenn man sich mit der Kategorie VCs beschäftigt, das hat halt eine ganz große Spannbreite. Der Schnitt schafft das, aber es gibt halt die Hälfte, laufen nicht besser als ein Aktienfonds, und es gibt aber halt 10-20%, die Ausreißer sind, die richtig gut laufen. Wir hoffen da natürlich dabei zu sein, aber das wird die Zeit zeigen. Jetzt nach einem Jahr, wie gesagt, sieht initial sehr gut aus, aber man weiß das nach 5 Jahren, nach 10 Jahren oft, wenn ich auch mein eigenes Portfolio angucke. Ich hatte Unternehmen, da dachte ich so, wow, die werden das nächste große Ding. Und nach 5 Jahren hat sich eigentlich gezeigt, dass das alles sehr auf Sand gebaut ist. Und ich habe andere Sachen, die haben sich über die Zeit total gemausert. Und ich habe dann plötzlich nach 5, 6 Jahren das Kapital ver5, ver6-facht und denk so, wow, hätte ich am Anfang nie gedacht. Und das ist echt spannend, so eine Reise über die Jahre zu sehen.
Ja, das heißt aber auch, du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid BaFin reguliert, unter anderem, weil das Investment so illiquide ist. Also ich sollte jetzt nicht irgendwie auf mein Haus eine Hypothek aufnehmen, 200.000 Euro.
Auf keinen Fall.
Und sie bei euch investieren.
Also, nein, kannst du gerne machen, aber nee, das kann man wirklich nicht raten. Also man muss sagen, dass natürlich eine vernünftige Vermögensallokation, da muss man schauen, dass man einen guten Teil liquide hat, dass auch tatsächlich Venture Capital und Direktinvestitionen sollten eigentlich immer Spielgeld sein, ja, mal überspitzt gesagt. Also Geld, wo man sagt, im Worst Case, gerade bei Direktinvestitionen, also ein Fonds hat ja ein bisschen besseres Risikoprofil, weil wir eben in 30 bis 35 Unternehmen investieren, davon wird es wahrscheinlich die Hälfte nicht schaffen. Also sie wird nicht ihr Kapital zurückspielen. Aber wenn wir halt die 3, 4 finden, die nachher an die Börse gehen von den 30, dann haben wir unseren Job gut gemacht. Das heißt, da haben wir schon eine gute Risikostreuung, aber Direktinvestments sind ja notorisch dafür, dass die Hälfte einfach überhaupt nichts zurückbringen. Da sollte man erst recht nicht machen, aber grundsätzlich sollte man keine Hypotheken aufnehmen, um Direktinvestments in Unternehmen zu machen.
Ja.
Das ist keine Strategie, die ich empfehle.
Ja. Du hast gerade Börse angesprochen. Man spricht ja so schön von Exit-Kanälen, die man mit Unternehmen dann bestreitet. Würdest du sagen, die Unternehmen, in die ihr investiert, sind eigentlich prädestiniert für auch die klassischen Exit-Kanäle. Also ich nehme mal so ein klassisches Investment in Deutschland, was jeder kennt, war Zalando, wo Rocket Internet irgendwie groß gemacht hat. Die sind dann ja an die Börse gegangen und da haben dann die Investoren irgendwie sehr gutes Geld verdient. Es kann aber auch sein, dass so ein Unternehmen halt von einem größeren, also du hast gerade von Shell gesprochen, im Zweifel würde ja auch ein Shell euch ein Unternehmen abkaufen sozusagen und sagen, irgendwie das hilft uns selber auch zu dekarbonisieren und euch dafür viel Geld bezahlen.
Genau, also das sind beides die klassischen Wege und die sind auch im Climate-Bereich so. Shell ist tatsächlich, hat sowohl bei meinem Partner Craig Douglas, einer unserer Mitgründer, die haben Sonnen gekauft und haben auch von einem LP von oder zwei LPs von uns Next Kraftwerke gekauft in Kölner, Climate Tech Hidden Champion. Also tatsächlich ist Shell einer der größeren Aufkäufer und auch andere Energiekonzerne. E.ON zum Beispiel hat GridX gekauft von Daria, meiner Mitgründerin und mir. Das war auch ein guter Exit und tatsächlich die klassischen Energiekonzerne merken natürlich auch, dass sie ihr Geschäft drehen müssen und sind von daher auch ein absolut guter Exit-Kanal.
Ja, wenn wir uns die Unternehmen angucken, in die ihr investiert, du hast ja schon mal so eine Spannbreite genannt. Manchmal, so wenn man so von außen irgendwie auf das Thema Climate Tech und dann guckt man auch so bei LinkedIn rein, wer da irgendwie was schreibt und da wird dann ganz viel darüber gesprochen, dass man auch so seinen Klimafußabdruck irgendwie messen kann und irgendwie, dann wird hier eine Software programmiert und da irgendwie was berechnet und so. Und manchmal beschleicht mich so das Gefühl, dass ich so denke, ja, werden irgendwie so coole Sachen gemacht, da kann ich mir ausrechnen, ob ich jetzt irgendwie, wenn ich 3 Kilometer mehr fahre mit dem Auto, dass das fürs Klima schlechter ist, als wenn ich es nicht tue. Aber es ändert nicht so richtig was. Was sind so die Themen, wo du sagst, irgendwie da gehen wir rein und da wird nicht nur sozusagen just for fun irgendwie was programmiert, was irgendwas ausrechnet, sondern das hat einen super harten Impact. Sprich, ja, irgendwie ein Tesla wäre wahrscheinlich was gewesen, wo ihr hättet investieren können, wollen.
Klar, die Elektrifizierung der Mobilität ist ein großes Thema, aber da ist tatsächlich schon relativ viel Geld reingeflossen. Wir schauen auch viel auf Themen, die so ein bisschen unterrepräsentiert sind. Mobilität hat übermäßig viel Geld bekommen im Vergleich zum Impact. Tatsächlich sind die zwei Themen, die unserer Meinung nach unterrepräsentiert sind, sind zum einen das Thema Energie, zum anderen aber insbesondere Food, Agriculture and Land Use, manchmal mit FALU abgekürzt. Es hängt ja alles miteinander zusammen. Und tatsächlich haben wir relativ viele Food-Startups auch drin, die insbesondere versuchen, tierische Proteine zu ersetzen. Wenn man sich mal vor Augen hält, ja, ein Tier ist ja, soll nicht despektierlich klingen, aber ein Tier ist ja quasi eine völlig ineffiziente Maschine. Ja, du stopfst das 20-fache an Kalorien rein und kriegst dann irgendwie ein 1/20 an Kalorien wieder raus, um es dann zu essen. Ist eigentlich irrsinnig, ja. Und eben tatsächlich ist ja ein großer Teil der Flächennutzung, die in der Welt sind und die eben dann nicht für Wald, aber auch für viele andere reichere Ökosysteme, Moore, auch generelle andere Arten von Landwirtschaft zur Verfügung stehen, ist ja Futtermittel für Tiere, Soja, Mais, Weizen und so weiter. Und tatsächlich müssen wir da ansetzen. Und es hat ja nicht nur den positiven Klimaeffekt, hat auch gesundheitliche Gründe. Ja, wir essen als Gesellschaft viel zu viel Fleisch, es ist ungesund, es ist teuer, es ist eben klimafreundlich, von Tierwohl und so weiter gar nicht zu reden. Tatsächlich haben wir da ein paar interessante Sachen. Juicy Marbles zum Beispiel ist ein Steak, quasi ein pflanzliches Steak. Wir haben jetzt in Naf noch investiert, die ein Mycelium, also ist ein neues Verfahren, das auch mit Pilzen arbeitet, was wirklich täuschend echt auch eine Art Hühnerfilet herstellen kann. Also da gibt's wirklich tolle Technologien. Das wäre ein Beispiel für eine Sache, die einen sehr großen Impact hat, weil tatsächlich wird Impact auch, du hast den persönlichen Fußabdruck abgesprochen, wird oft falsch eingeschätzt. Also wenn du Leute fragst, was soll ich machen, sagen die eben so, ja, ein bisschen mehr Fahrrad fahren, keine Plastiktüten nehmen im Supermarkt und so, ist alles nett, wird uns aber nicht retten. Ne? Die großen Treiber sind weniger fliegen, definitiv Auto durch Auto reduzieren und natürlich auch auf Elektro umstellen, auch mit gutem Strom natürlich. Stromnetz wird ja auch besser. Und dann Nahrungsmittel, also sprich insbesondere Verzicht auf Rindfleisch, aber auch Schwein und Hühnchen sind auch nicht völlig unschuldig. Das sind die großen Hebel, die jeder Einzelne von uns hat und wir als Gesellschaft natürlich auch haben. Bauen habe ich noch vergessen. Bauen und Wohnen ist der andere Hebel. Heizungsumstellung, also sprich Solar, Wärmepumpe, die ganzen Sachen, aber auch ganz simpel. Das, was wir ja eigentlich ganz erfolgreich in der letzten Winter gemacht haben, als alle dachten so, oh, Gasnetze brechen zusammen und hat ja tatsächlich die Leute einfach um 2-3 Grad die Temperaturen runtergestellt. Das waren ja schon auch merkliche Effekte. Und das kombiniert mit eigentlich einer guten Reaktion der Politik hat uns ja eigentlich echt ganz gut durch den letzten Winter gebracht. Ich glaube, da sind wir. Das ist aber so ein Beispiel, wie viel eigentlich kleine Dinge bewirken können.
Ja, spannendes Thema. Wollte ich eigentlich später drauf kommen, aber nehme ich gleich mal den Ball auf. Es gibt ja so die Theorie des, ich glaube, Degrowth. Also wir wachsen nicht weiter als Volkswirtschaft, sondern wir verzichten auch irgendwie sehr stark. Was glaubst du denn persönlich? Klar, irgendwie, man kann im Winter irgendwie die Heizung ein bisschen runterdrehen und statt 22 tun es vielleicht auch 21 Grad im Wohnzimmer. Aber wird uns Verzicht retten oder wird das überhaupt einen großen Beitrag leisten können, um das Klima zu retten? Oder glaubst du, Verzicht ist eher so eine Randerscheinung, auch weltweit betrachtet, und wir müssen über Technologie klimaneutral werden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich sagen alle Studien, dass Verzicht leider nur eine Randerscheinung ist. Also eine Studie, die ich kenne, sagt, dass wir 4% der CO2-Einsparung über Verzicht bekommen, was ich wirklich eine der deprimierendsten Zahlen überhaupt finde, was eigentlich zeigt, wie schwach dann doch die meisten Menschen sind. Und Verzicht bedeutet oft auch gar nicht langfristigen Verzicht, ja. Also zum Beispiel eben gerade dieses eben nicht viel Fliegen ist was ich seit vielen Jahren probiere. Ich fliege auch hier und da, aber halt wirklich deutlich weniger als früher. Würde nicht sagen, dass das mein Leben irgendwie negativ beeinflusst hat. Wenn ich dann fliege, dann mache ich daraus längere Urlaube und ich spare mir viel Zeit an irgendwelchen nervigen Flughäfen und so weiter. Und ich mache zum Beispiel jetzt am Freitag fahre ich mit dem Zug, mit dem Nachtzug nach Edinburgh, freue ich mich schon total drauf. Irgendwie hat so ein Abenteuer. Ja? Hätte ich jetzt mit dem Flug nicht, wenn ich jetzt Köln-Edinburgh und so halt über London noch paar Termine und dann so ein Nachtzug. Viele dieser Dinge sind auch irgendwie spannend und neu. Oder allein Fahrrad, ja, dass man viel Fahrrad fährt, hält einen fit. Gibt so viele Sachen, die noch positive Randerscheinungen hatten, oder Gesundheit haben wir vorher gesprochen, dass tatsächlich viele dieser neuen Produkte einfach viel besseren Nährwerte haben als Fleisch. Also ich glaube, da gibt's Da gibt es viel, wo es auch einfach falsch geframed wird. Aber tatsächlich glaube ich, wir müssen sehr, weil der Mensch ist nicht auf Verzicht gepolt, wir müssen A, über Regulatorik hingehen, müssen einen CO2-Preis setzen, der relevant ist. Daraus wird sich natürlich auch Verzicht ergeben. Ja, das tut manchen weh. Wir müssen es natürlich sozial ausgleichen. Aber wenn wir das machen, dann wird sich durch eine vernünftige CO2-Preissteuerung schon die Wirtschaft auch anpassen und das oft auch besser. Ja, diese ganze Debatte auch um erneuerbare Energien finde ich momentan so interessant. Wir machen ja gerade einen massiven Shift in Richtung erneuerbare Energien, der auch tatsächlich seit dem letzten Jahr sehr viel Fahrt aufgenommen hat, aber auch, weil wir dadurch energieunabhängig werden. Und wenn wir überlegen, wie viele Milliarden, also wirklich hunderte von Milliarden, Deutschland zahlt jedes Jahr für Energie von außen, und zwar insbesondere Öl und Gas, dann ist das eigentlich absurd, weil es ist wirklich der größte externe Ausgabenposten für uns. Den können wir mal einfach eliminieren als Volkswirtschaft. Das ist ja fantastisch. Und dann macht uns das ja viel, viel stärker als Land, als wenn wir jedes Jahr Abermilliarden überweisen an in der Regel Schurkenstaaten.
Ja, da gibt es ja auch so den einen oder anderen Blick nochmal drauf, also wie unabhängig man wirklich werden kann. Ich glaube, also wo ich auf jeden Fall mitgehe, ist, dass man die Abhängigkeit sehr, sehr stark reduzieren kann. Das würde ich persönlich auch so sehen. Was ich spannend fand an dem Thema Technologie und auch insbesondere in Richtung Landwirtschaft gedacht, Fleischkonsum, was du gerade vorhin gesagt hast, da die Frage anschließend, wie siehst du es denn international und wie siehst du vielleicht auch mit Blick auf eure Investments das Thema Technologieexport, weil wenn du jetzt mit dem Nachtzug nach Edinburgh fährst und ich irgendwie ins Büro mit dem Fahrrad statt mit dem Auto oder mit der U-Bahn, ich glaube, das ist irgendwie, wir hier sozusagen mit unseren First World Problems in Anführungsstrichen, dass wir können das machen. Aber letztendlich, wie bringen wir das Thema Klimaschutz nach Vietnam in die untere Mittelschicht? Wie bringen wir das irgendwie nach Nigeria? Wie erklären wir dort den Leuten, dass sie jetzt nicht irgendwie sich einen VW Polo kaufen sollen, der irgendwie mit Diesel fährt und von, weiß ich nicht, 2012 ist und dort irgendwie von uns hin exportiert wurde, sondern dass wir auch an der Stelle letztendlich aktiv werden und Klimaschutz sozusagen gestalten.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass sich Klimaschutz finanziell lohnen muss. Und ich finde, das ist eben das Schöne an der Solartechnologie. Das ist einfach eine wahnsinnig profitable Technologie. Was noch fehlt, ist Speicher. Deswegen ist Speicher von Energie ist eine der großen Investment-Bereiche von uns, weil eben die Sonne nicht dann scheint, wenn du es brauchst. Aber tatsächlich jetzt rein von der Kilowattkosten ist Solar unschlagbar mittlerweile. Und die Kombination, da sind wir natürlich beim technischen Fortschritt, den wir auch faszinieren, wenn es eine Solar plus Speicherkapazität ist, dann können alle fossilen Energien einpacken. Ja, weil es ist einfach, wir müssen überlegen, wie ineffizient auch fossile Technologien sind. Wir buddeln irgendwo in Russland oder Saudi-Arabien oder so Sachen, Öl aus dem Boden mit riesigem Aufwand, verschaffen es auf Tanker. Ja, die Hälfte aller des internationalen Schifffahrts sind fossile Energien. Das muss man sich mal vor Augen halten, wie krass aufwendig das ist. Die Sonne kommt ja frei Haus, aber natürlich ist am Ende steht und fällt es mit den Wirkungsgraden, mit der Effizienz auch von Speicherung. Und wenn die Sachen funktionieren, dann ist es auch ein leichtes, andere davon zu überzeugen. Und da sind wir, du hast vorher eben Technologieexport angesprochen. Das ist auch genau unser Ansatz. Ja, wir können auch als Land nur wettbewerbsfähig sein, wenn wir da wieder technologisch stark werden und wir versuchen in europäische Technologien zu investieren, die aber global anwendbar sind, die also perfekt zum Export sind, die quasi die Hidden Champions von morgen sind. Das sind genau die Unternehmen, die wir suchen. Und die sollten auch das Rückgrat der Wirtschaft bilden für den Export, genauso wie das heute viele andere Themen im Maschinenbau und anderen Sachen sind. Genau das ist eigentlich das, was wir brauchen. Und eben nicht nur für Klima, sondern auch für die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland und Europa.
Viele der Kritiker der erneuerbaren Energien reden ja sozusagen über Dunkelflaute und da kommt das Thema Energiespeicherung ja zum Tragen sozusagen. Ich sage jetzt nochmal, du guckst dir die Sachen an, du bist Experte. Tim, wie weit sind wir denn beim Thema Speicherung? Siehst du Fortschritte, siehst du bei den Marktanalysen, die ihr macht, siehst du Unternehmen, wo du sagst, 2025 irgendwie stellen die hier eine Batterie hin und damit mit der Batterie können wir halb Hamburg unter Strom halten?
Ja, also wir haben riesige Fortschritte da. Ja, glaube ich, gerade letzte Woche haben die Chinesen auch eine Batterie vorgestellt mit, die glaube ich in wenigen Minuten laden sie das Äquivalent von 400 Kilometern Autofahrt. Also war wirklich oder Custom Cells hier, die ich vorher erwähnt hatte, machen da fantastische Fortschritte, wo es in Richtung auch geht, zum Beispiel Flugverkehr zu elektrifizieren. Das ist noch nicht irgendwie 2025, aber 2030, 35. Also wir sehen insgesamt, wir haben ja bei Solar wirklich so einen Preisverfall gesehen, viele Jahre, der sich jetzt ein bisschen abflacht, aber der immer noch da ist. Und dasselbe sehen wir gerade bei Batterien. Und ich glaube, es ist auch völlig okay, ein Gaskraftwerk für die kleinen Spitzen da noch vorzuhalten. Ja, wie die meisten Sachen im Leben haben Dinge einen ablebenden Grenznutzen. So die letzten 10% CO2 rauszuquetschen wird schwieriger sein. Ich glaube, da sollte man auch nicht sagen, es muss zum Teufel komm raus sein, aber es geht ja jetzt darum, wie kriegen wir die ersten 90% hin. Die sind total machbar und auch lukrativ für uns als Volkswirtschaft. Der Rest, den muss man nicht unbedingt deswegen abschalten. Gerade ein Erdgaskraftwerk zum Beispiel ist ja genau da, um solche Dunkelflaute, hast du gesagt, solche Tage dann auch abzufangen. Und ich glaube aber, das in Kombination mit Speichertechnologie, das wird sich in den nächsten 10 Jahren, das ist ein absolut lösbares Thema für uns jetzt auch selbst in Deutschland.
Ja, das im Prinzip der letzte Satz war genau der für mich irgendwie spannende Punkt. Wie lange braucht man, um solche Batterien, um solche Speicherkapazitäten letztendlich noch zu entwickeln, um Solar- und Windenergie so abzuspeichern, dass man halt, dass diese Angst vor Dunkelflaute nicht mehr begründet ist. Und 10 Jahre halte ich jetzt für einen überschaubaren Zeitraum. Macht ihr denn, ich habe mir hier notiert, was ja durchaus irgendwie wichtig ist, ist auch dann irgendwie ein Stück weit eine Veränderung im Wirtschaftssystem, andere Anreizsysteme. Ich habe den Gabriel Felbermayr, ehemaliger Chef des Weltwirtschaftsinstituts, letzte Woche hier im Podcast gefragt, was er dann davon hält, dass man sozusagen im Sinne des guten Zweckes investiert und auch unternehmerisch tätig ist. Und der sagte halt, naja, am Ende des Tages müsste es halt Rahmenbedingungen geben, die schlechtes Handeln irgendwie bestrafen. Und alles andere, da sollte man irgendwie der Wirtschaft den freien Lauf lassen. Wie siehst du das?
Absolut. Diese Rahmenbedingungen, das ist das Wichtigste. Deswegen für mich ist eines der wichtigsten Dinge ein guter CO2-Preis, auch über, nicht nur für einzelne Branchen, sondern wirklich übergreifend für alle Tätigkeiten des menschlichen Handelns. Wie gesagt, sozial abgefedert. Aber das ist, dafür gibt es Modelle. Es natürlich genauso gehört dazu die Abschaffung von ganz vielen klimaschädlichen Subventionen. Das fängt an mit absurden Dingen wie dem Dienstwagenprivileg oder der Steuerbefreiung von Kerosin hin zu auch Absurditäten in der Landwirtschaft. Da gibt es so viele Dinge, die einfach falsches Handeln, zum Beispiel Anbau von Futtermais oder anderen Futtermitteln begünstigen. Und da müssen wir absolut ansetzen. Und dann tatsächlich kann die Wirtschaft sich entwickeln, um genau die richtigen Technologien auch zu entwickeln. Und also grundsätzlich stimme ich dazu, aber man muss halt auch bereit sein, genau diese Rahmenbedingungen zu setzen und auch diese Preise zu setzen, damit die Verschmutzung der Umwelt und die Verschmutzung des Klimas eben nicht mehr gratis ist.
Ja, wenn ich drauf schaue, würde ich sagen, irgendwie Tim Schumacher, Unternehmer und Gründer des Worldfonds, irgendwie ist er so ein bisschen eine Mischung aus die Grünen und der FDP. machst du dann, ich sag mal, Informationslobby, wie auch immer geartete Kontaktarbeit in Richtung Politik und versuchst dich da einzubringen und rufst mal den Robert Habeck an und sagst, Mensch, lass mal jetzt so machen, oder den Christian Lindner so nach dem Motto, rück nochmal 1 Euro für jenes Projekt raus?
Ja, also so gut sind meine Kontakte jetzt in die obersten Etagen der Ampel nicht. Mischung aus Grünen und FDP stimmt ganz gut. Also tatsächlich bin ich bei der FDP, was so marktwirtschaftliche Prinzipien angeht. Man muss es dann halt nur machen. Das Problem ist, es wird gerne gesagt, ja, das ist ja aber nicht marktwirtschaftlich, es sind Verbote. Man will aber genauso wenig ein marktwirtschaftliches Prinzip einführen. Das ist das Hauptproblem, was ich bei der FDP habe. Tatsächlich, glaube ich, ist es wichtig, die richtigen Dinge zu beginnen, an den richtigen Dingen zu schrauben. Ich finde, da haben tatsächlich die Grünen jetzt viel bewirkt im letzten Jahr. Ich finde es beachtlich, auch wie viele durchhalten, trotz wirklich medialer Schmutzkampagnen von Springer und Co. Das ist, finde ich, krass beachtlich. Wobei, ich sag mal, ich habe ja selber meine Schmutzkampagnen von Springer erlebt in meinem Online-Marketing-Business beim Adblocking. Von daher weiß ich ja ungefähr, wie dieser Laden tickt. Aber ich finde es wirklich beachtlich, weil da wirklich viel geschafft wurde. Oder auch jetzt zum Beispiel, wurde letzte Woche ein Paket ja verabschiedet, um den Bau von Solardächern, aber auch generell Solar viel einfacher zu machen, durch Bürokratieabbau. Das sind alles Themen, die Grünen getrieben hat. Also tatsächlich, da tut sich schon was einiges, trotz des Widerstands, gerade aus Verkehrsministerium und Co. Aber wie gesagt, manchmal so ein bisschen dieser marktwirtschaftliche Gedanke, der ist schon, glaube ich, grundsätzlich richtig, um die Wirtschaft in die richtige Richtung zu steuern. Und die beiden einkriegen würden, wäre es eigentlich schon eine tolle Sache, zumindest auf dem Papier.
Ja, aber da ist jetzt nicht so, dass du da aktiv oder dass ihr da aktiv seid und versucht, die Politik auch zu überzeugen.
Wir haben schon auch immer wieder Gespräche mit der Politik, da geht es dann oft aber um konkrete Dinge, konkrete Start-ups, sei es jetzt zum Beispiel die Frage, wie generell Klimatechnologie finanziert wird, aber auch hin zu Themen, wo wir zum Beispiel waren jetzt viel im Gespräch mit Scilab. Wir haben ein Batterie-Recycling-Startup platziert und da geht es natürlich auch darum, was sind die regulatorischen Rahmenbedingungen, wo das funktioniert, weil wir wissen ja jetzt schon, dass in 5 bis 10 Jahren riesige Mengen an Batterien zurückkommen und wir brauchen eigentlich auch einen Mechanismus, auch als Deutschland unabhängig von Lithiumquellen in anderen Ländern zu sein, wie wir eben diese wertvollen Rohstoffe wieder zurückgewinnen und das natürlich auch kosteneffizient. Und da ist Scilab hier aus Aachen ganz, ganz vorne dran. Und in dem Zusammenhang zum Beispiel haben wir auch immer wieder Gespräche, weil da sind wir in einem hochregulierten Bereich. Da sprechen wir natürlich auch mit den relevanten Leuten in der Politik.
Ja. Wir hatten ja so ein bisschen so als Oberbegriff für diese Podcast-Folge, Geld rettet die Welt. Wenn du drauf schaust, du sagst irgendwie, ihr selbst als Fonds werdet so rund 350 Millionen Euro investieren. Wie siehst du denn insgesamt das Investmentverhalten? Also mittlerweile läuft ja auch, ich weiß nicht, DWS oder wer auch immer schaltet irgendwie selbst vor der Tagesschau wie einen Werbespot, wo sie sagen, oh, jetzt hier, wir haben so einen Umweltfonds, irgendwie, da kannst du lieber Endkunde auch dein Geld investieren. Ist ausreichend viel Geld da für Investments in dem Bereich und ist es nur falsch ausgesteuert oder ist insgesamt zu wenig Investitionsvolumen da? Wie siehst du das Thema?
Also wir brauchen 5 bis 10 Mal mehr Geld, als wir aktuell haben, um eine wirkliche Dekarbonisierung der Wirtschaft zu machen, in allen Bereichen, also in den frühen Phasen, aber genauso nachher in Rollouts, wenn es darum geht, eben zum Beispiel Solarkraftwerke oder andere Dinge in großem Maße zu bauen. Das ist ja nichts, was wir finanzieren würden, sondern wir würden ja eher die Technologie dahinter finanzieren. Da brauchen wir viel, viel mehr Geld. Wir brauchen teilweise natürlich auch ein bisschen bessere Aussteuerung. Also viele der Sachen, die gerade so Endkunden angeboten werden, da ist auch super viel Greenwashing dabei. Ist jetzt nicht per se schlechter als ein allgemeiner Fonds, wo die Leute dann noch Shell oder andere fossile Energieträger im Portfolio drin haben, würde ich sagen, ist grundsätzlich was Gutes, so einen Fonds zu nehmen, aber da wird natürlich auch viel gemacht, um dann höhere Gebühren rechtfertigen zu können. Also all diese Dinge machen nicht unbedingt so wahnsinnig viel Sinn, aber grundsätzlich geht es in die richtige Richtung, weil tatsächlich die Investments in Klimatechnologie jetzt auch in der Krise der einzige Bereich war, der in den letzten 2 Jahren gewachsen ist. Und das stimmt mich zumindest ein bisschen hoffnungsvoll.
Ja, und wenn du dir die Themen anguckst, also es ist Technologie, es wird investiert, dann hast du ja immer noch so Themen wie Rahmenbedingungen. Und das soll in Deutschland halt auch passieren, ja, oder zumindest mal in Europa. Jetzt haben wir so Themen wie, es war jetzt nicht Klimatechnologie, aber Gesundheit. BioNTech hat irgendwie ein Forschungszentrum aus der EU heraus nach Großbritannien verlegt. Wo siehst du bei euren Companies, in die ihr investiert habt, Probleme oder auch Potenziale in Bezug auf Regulierung? Läuft das alles gut oder wird da auch gehemmt?
Ja, ich glaube, da müssen wir schon schauen, dass wir insgesamt den Standort genug wirtschaftsfreundlich machen, auch für neue Technologien, auch Regulierung abbauen. Das sehen wir ja gerade oft wirklich so paradoxe Beispiele. Also gerade wenn ich mir Bayern angucke, die wirklich bewusst neue Energien auch hemmen, aus einer reinen Ideologie, dass es Söder und Co. nicht reinpasst, wo ich immer denke, so okay, da muss ich auch viel ändern. Aber natürlich auch die Art und Weise, wie wir Firmen ansiedeln, genereller den Standort attraktiver zu machen, ist wichtig. Wir sehen auch tatsächlich, dass das der IRA, der Inflation Reduction Act von Biden mit wahnsinnig viel Geld in den USA einen riesen Pull-Effekt auch in Richtung USA gemacht hat, wo wir dagegen halten müssen als Europäische Union. Ja, das ist, glaube ich, da wahnsinnig wichtig, dass wir auf deutscher Ebene, auf EU-Ebene einfach mehr Geld in dieses Thema Dekarbonisierung der Wirtschaft packen, weil die USA es tun. Die sehen, das ist die Zukunft, das nächste große Thema nach der Digitalisierung ist genau das. Das gibt einen guten Grund, dass Amerika da so wahnsinnig viel rein investiert, auch China übrigens. Man hört ja oft so diese klassische Theorie, ja, was wir mit unseren 2% CO2-Footprint, aber was ist mit China? China ist der größte Solar mit Abstand Produzent, aber auch Bauer selber im eigenen Land. Natürlich bauen sie auch immer noch Kohlekraftwerke, sagen aber selber, das ist eine Übergangstechnologie. Das finde ich nicht gut, auch klar nicht, aber da passiert wahnsinnig viel, weil die selber sehen, dass das gut ist. Und da haben wir so ein bisschen die Gefahr, dass wir hier jetzt kleckern, nicht klotzen. Als Deutschland, das Geld muss natürlich aus anderen Bereichen kommen. Wie gesagt, ich würde anfangen mit so Dingen wie Kerosinsteuer und Dienstwagenprivileg und solche Sachen abzuschaffen. Da sind viele, viele Milliarden drin. Wenn wir allein das in eine zukunftsfähige Wirtschaft stecken, glaube ich, wäre viel gewonnen.
Ja, das klingt jetzt aber sehr stark nach, der Staat oder die EU sollen investieren. Ich sag mal so, wenn wir 5 bis 10 Mal mehr Geld brauchen, als heute reinfließt.
Genau, in den Bereich. Auch Privatleute, guter Punkt. Also tatsächlich auch Privatleute. Bei mir ist zum Beispiel so, ich komme ja aus dem Softwarebereich, ohne jetzt die Summe zu nennen, aber das größte private Investment, was ich je getätigt habe, ist mein eigener Beitrag in den World Fund. Also das Geld, was ich da reingesteckt habe. Also ich glaube auch daran, dass es ein gutes Investment ist. Und das brauchen wir mehr. Das brauchen wir von Privatleuten mehr. Das brauchen wir auch von Pensionskassen mehr. Brauchen wir von Unternehmen mehr. Auch Unternehmen legen ja Geld an. Ich persönlich glaube daran und ich hoffe natürlich, dass das auch noch mehr Geld aus dem privaten Sektor kommt, auf jeden Fall.
Ja, ja. Das heißt, du könntest auch mal so Oliver Samba anrufen und sagen, Mensch, Olli, hast du irgendwie viel Kohle? Schieb mal rüber.
Ja, der eine Bruder ist ja tatsächlich sehr in den Bereich erneuerbare Energien genommen. Das ist sein Thema vom Alexander Samba. Ich glaube, der Olli ist anders gepolt. Ich kenne ihn nur flüchtig, aber der tatsächlich ist eine der Kernhypothesen von einem der Samba-Hybridräder im Prinzip genau das, was wir auch machen. Ein bisschen in der späteren Phase, ein bisschen mehr im Deployment von erneuerbaren Energien, aber der macht da ganz gute Sachen.
Ja, ja. Und gib mir nochmal ein Gefühl dafür, wenn ich jetzt so mich umschaue, ein bisschen bei LinkedIn, ein bisschen bei Google irgendwie rumklicke, dann taucht sowas wie der Worldfonds auf, dann auch sowas wie Trill Impact zum Beispiel taucht auf. Gibt es denn schon ausreichend Fonds und Organisationen, die sich darum kümmern? Oder würdest du sagen, auch an der Front müsste noch mehr passieren?
Absolut. Also es gibt ein paar natürlich, aber ich würde mir 10 Fonds der Größe von World Fund in Europa wünschen oder noch mehr. Absolut, da muss es auch mehr geben.
Ja, auch wenn das natürlich dann für euch Wettbewerb um Geld auf der einen Seite und Wettbewerb auf der Target-Seite bedeuten würde.
Natürlich, aber da habe ich jetzt quasi als Bürger gesprochen, als Mensch, weniger als Geschäftsführer vom World Fund und da wünsche ich mir tatsächlich mehr.
Ja, okay, dann lass uns doch, Tim, nochmal zum Abschluss mit dem sozusagen Geld-Welt-Retten-Thema schauen. Wir haben einmal gesehen, woher kommt das Geld, also wer investiert bei euch? Wir haben grob eine Idee, in was für Unternehmen ihr investiert, welche Rahmenbedingungen notwendig sind. Jetzt stelle ich mir gerade vor, ich habe eine Technologie entwickelt um meinetwegen CO2 aus der Luft herauszuspeichern und daraus Kristalle zu machen. Und ihr sagt, ich möchte bei dir investieren, Michael. Warum nehme ich euch als Investor an Bord und nicht beispielsweise Trill Impact?
Trill kenne ich jetzt gar nicht, aber ich glaube, es gibt natürlich viele gute Finanziers. Ja? Will da auch niemand anderen schlecht reden. Ich glaube, jeder hat so seine Stärken. Ich glaube, was die meisten Gründer merken, dass wir schon auch intrinsisch motiviert sind. Wir wollen Geld verdienen, aber wir glauben auch an die Sache und wir sind jetzt nicht irgendwelche Investmentbanker, die jetzt heute gedacht haben, so, oh cool, da kann man jetzt gut mit Geld verdienen, lass mal schnell machen. Sondern wir haben eine klare Hypothese. Wir haben zum Beispiel Ecosia mit dabei, als eine unserer großen Bäcker, die ja auch wahnsinnig tolle Kontakte haben, auch Reichweite haben, ist diesem ganzen Netzwerk. Also wir haben schon sehr viele Leute, die wirklich krass intrinsisch motiviert sind, plus auch einfach einen sehr guten Track Record als Unternehmer. Wir haben, glaube ich, einfach insgesamt ein tolles Team, was auch helfen kann. Ja, wir haben gute Kontakte, wir haben die unterschiedlichsten Bereiche, die wir abdecken. Wir haben, ich glaube, am Ende bei einem Investment sollte man auf sein Bauchgefühl hören, auch schauen, die Menschen dahinter, glaubt man, dass die einem helfen, dass die was bewegen. Und ich glaube, da sind zumindest die bisherigen Portfoliounternehmen ganz happy mit uns. Das würde ich übrigens auch jedem Gründer, jeder Gründerin raten, der Geld sucht, wenn man mit einem VC dann näher spricht, genauso auch Referenzen auf denjenigen einzuholen, um zu schauen, hält der, was er verspricht. Bei anderen Gründern aus dem Portfolio, bei anderen Marktbegleitern, weil tatsächlich so, dass dieses sich für einen Investor entscheiden, das ist fast wie eine Ehe. Ja? Man ist die nächsten 5 bis 10 Jahre fast auf Gedeih und Verderb an einer Gruppe.
Ja, eine Erkenntnis aus unserem Gespräch heute ist für mich, dass das Investieren in, ich sag mal, klimarettende Technologien gar nicht so viel anders ist als in andere Unternehmen, also weiß ich nicht, im E-Commerce oder ähnliches, halt nur mit einem anderen Purpose dahinter. Allerletzte Frage. Oft ist es ja bei Menschen so, dass sie gar nicht, ja, wir sehen oft gar nicht, an wie vielen Stellen sozusagen das Klima kaputt gemacht wird. Mhm. Und du hast mir, bevor wir beide gestartet sind mit dem Podcast, auch gesagt, dass du ja auch jetzt dabei bist, auch im Bereich Online-Werbung, sozusagen klimarettend aktiv zu sein, beziehungsweise CO2 sparend. Magst du da ganz kurz mal eine Einschätzung geben, weil für viele Leute ist es wahrscheinlich total unklar, wenn so ein Werbebanner auf einer Webseite auftaucht, was hat das eigentlich mit Klimaschutz oder Klimazerstörung zu tun? Was machen
wir
da?
Ja, klar. Ja, gutes Beispiel. Kommen wir quasi ganz zum Ende noch zu unserem gemeinsamen Thema, eben Online-Werbung. Also tatsächlich nimmt generell der Internet, das Internet, der unser digitaler Fußabdruck irgendwas so zwischen 2-3% ein. Das ist Streaming ist was, Videokonferenz, was wir gerade machen für den Podcast, Videostreaming ist natürlich auch ein Thema, aber der andere Teil ist das Internet surfen und das ist ganz, ganz simpel, ja, all diese Bits und Bytes, die wir hier durch den Äther schicken, da sind ja irgendwo Server dahinter und diese Server brauchen Strom und das sind ja riesige Mengen an Servern, die überall sind und da sind wir tatsächlich jetzt dann auch bei der Werbung. Werbung macht ungefähr beim Internetsurfen ungefähr 25% des Traffics aus, weil das oft ja große Bilder, große Videos sind. Also überproportional zu dem, wie wir eigentlich, was wir eigentlich sehen wollen. Wir wollen ja den Content sehen. Ist natürlich ein notwendiges Übel. Aber je größer diese Werbung ist, zum einen, also je mehr das Video, Bewegtbild, große Banner sind, umso mehr braucht es natürlich Serverkapazitäten. Und je kleiner, je angenehmer es auch ist für den Menschen, also so diese kleinen Text-Ads bei Ecosia oder bei Google, die sind sehr klimaschonend, weil es ja nur Text ist, weil es wenig Bytes sind. Die sind besser und das ist das eine. Und das andere ist, da muss man dazu wissen, wenn jeder von uns auf eine Webseite tappt und im Hintergrund spielen diese sogenannten programmatischen Server dann drum, welche Werbung jetzt ausgespielt wird. Dann gibt es sozusagen wie so ein Battle, muss man sich das vorstellen, wo sich dann vielleicht 100 Server umbetteln, welches Ad sie jetzt dem Michael zum Beispiel ausspielen. Und einer gewinnt dann, weil er am meisten bietet. Aber dieser Battle-Prozess, der ist fast vergleichbar mit sowas wie Bitcoin-Mining. Ich formuliere es jetzt mal simpel und überspitzt vielleicht. für die nicht technischen Hörer. Und da kann man aber statt, dass sich 100 Server battlen, vielleicht battlen sich nur die 5 besten Server. Ja, da da kann man dann 99% der Erträge bei 5% des CO2-Verbrauchs machen. Und so über diese Dinge muss man mal nachdenken. Und da reden wir nur in Anführungsstrichen über vielleicht ein 0,5% des Welt-CO2-Footabdrucks. Aber das ist halt dann schon richtig viel. Das sind viele 100 Megatonnen, über die wir da reden. Und deswegen manchmal haben so die kleinen Sachen, über die man gar nicht nachdenkt, dann doch einen Rieseneffekt.
Ja, das heißt, ich formuliere es mal ein bisschen populistisch bei der Online-Werbung. Im Bieterprozess, wer darf mir jetzt Werbung anzeigen? Wird so viel Energie verbraucht, dass es unsinnig ist. Und eigentlich ist dann auch noch die Werbung, die ich im Zweifel auch gar nicht sehen will.
Genau. Also am besten Adblocker nutzen, dann. Ja. Da schließt sich der Kreis.
Das kann ich jetzt so in der Form nicht unterstützen, aber das nochmal vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Lieber Tim, danke fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Und danke dir.
Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß.
Auf jeden Fall. Danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht was Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht was Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.